Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag, 14 Uhr, Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt, Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Vor einigen Wochen hatte ich hier im Stadtgespräch Thüringer Mundartsprecher zu Wort kommen lassen und seinerzeit versprochen, herauszufinden, welche Forschungsarbeiten in Jena zu Thüringer Mundarten vollzogen werden. Das wird den ersten Teil der Sendung ausmachen und dann gibt es noch einige Nachrichten aus dem Thüringer Kulturbereich. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. An der Friedrich-Schiller-Universität in Jena gibt es am Institut für Germanistische Sprachwissenschaften die Arbeitsstelle Thüringische Dialektforschung und Leiterin dieser Forschungsabteilung ist Frau Dr. Susanne Wiegand, die ich jetzt am Telefon begrüße. Herzlich willkommen, Frau Wiegand. Frau Dr. Wiegand, welche Studiengänge beschäftigen sich in Jena direkt mit der Dialektforschung?
Also wir haben vor allen Dingen erstmal die germanistischen Studiengänge, also Bachelorstudiengänge und vor allen Dingen auch die Lehramtsstudiengänge. Da ist das ist eigentlich der überwiegende Anteil, der an meinen Veranstaltungen teilnimmt. Das heißt, die Studierenden belegen das Fach Deutsch entweder als oder Germanistik als Nebenfach in Kombination mit anderen Fächern wie zum Beispiel Geografie oder Geschichte oder Philosophie, also absolvieren ein Lehrerstudium. Oder ich habe auch noch in meinen Seminaren ausländische Studierende, vor allen Dingen auch ja aus China eine ganze Reihe. Selbst die interessieren sich für die deutschen Dialekte und studieren hier Deutsch als Fremdsprache im Hauptfach und im Ergänzungsfach dann die germanistische Sprachwissenschaft und belegen in dem Zusammenhang auch dieses Fach Dialektologie oder absolvieren das sogenannte Wahlpflichtmodul, wie wir es hier ja nennen, Dialektologie, was hier angeboten wird. Oder es gibt die ganz normalen, ja wie gesagt, Bachelor-Studierenden, die Germanistik eben dann auch als Kernfach studieren.
Frau Dr. Wiegand, wie viele Studenten sind denn das in etwa?
Bei mir im Seminar ist die Nachfrage sehr groß. Also ich habe im Schnitt so 50 bis 60 Teilnehmer in dem Dialektologiekurs.
Das ist natürlich interessant. Dann ist dieses Studium natürlich nach bestimmten Kriterien aufgebaut. Es gibt eine Einführung in die Dialektforschung. Was beinhaltet denn diese Einführung?
Also diese Einführung beinhaltet zunächst mal, dass die Studierenden wissen oder kennenlernen, welche Sprachregionen gibt es überhaupt, welche Dialektregionen gibt es im deutschsprachigen Raum und wie ordnet sich das Thüringische ein. Mein Schwerpunkt liegt natürlich hier, wenn wir an einer thüringischen Universität hier lehren und lernen, natürlich auf dem Thüringischen. Unabhängig davon dürfen die Studierenden aber auch ihre Erfahrungen aus ihrer eigenen Heimatregion mit einbringen. Ja, also da gibt es so eine kleine Einführung über wesentliche Dialektregionen, bestimmte Sprachmerkmale, wodurch sich diese Dialektregionen auszeichnen. Auch ein paar interessante Grundlagenforschungen, die hier schon gemacht wurden zur sogenannten Dialektgeografie. Das ist ja das Forschungsfeld, was sich ja mit den verschiedenen Sprachräumen und der Verbreitung der Dialekte auch beschäftigt.
Frau Dr. Wiegand, nun könnte ich mir vorstellen, dass die Studenten mit relativ wenig Vorkenntnissen in dieses Fach kommen. Wie sieht es denn damit aus mit Vorkenntnissen?
Das ist auch immer meine Frage, die ich am Anfang in einer ersten Einführungsstunde stelle. Also welche Erfahrungen haben Sie denn schon mit dem Dialekt gemacht oder wie stehen Sie selbst zum Dialekt oder wurde in der Schule schon mal etwas vermittelt über die Dialekte? Und da ist relativ wenig Vorkenntnisse, sind relativ wenige vorhanden. Ich glaube, in der 8. Klasse wird da mal eine Stunde angeboten zum Thema Dialekt und Umgangssprachen oder Dialekthochsprache, Umgangssprachen, also zu den Sprachvarietäten, den verschiedenen Existenzformen der Sprache. Aber ansonsten, ja, wenn Sie nicht gerade mit in der Familie mit dem Thema Dialekt vertraut waren oder sind oder aufgewachsen sind mit dem Dialekt, ist da kaum eine Vorkenntnis da. Und dennoch sind die jungen Studierenden immer sehr neugierig, was sie da in diesem Seminar erwartet.
Das kann ich mir gut vorstellen. Man spricht Sächsisch oder man spricht Südthüringisch. Auf einmal erfährt man in Jena, Mensch, darüber wird ja geforscht. Ne? Das ist natürlich interessant. Frau Dr. Wiegand, welche Dialekte werden denn erforscht und wie treffen Sie bei der Vielzahl der vorhandenen eine Auswahl?
Also was meinen Sie jetzt mit den welche Dialekte? Wir haben hier verschiedene Dialektregionen natürlich in Thüringen, ja? Sie meinen
ja, genau, in Thüringen. Genau. Ja, genau.
Thüringen als mitteldeutsche Dialektregion oder auch als ostmitteldeutsche Dialektregion, wenn wir es weiter einordnen wollen, ist ja sehr stark differenziert in verschiedene Sprachräume. 9 an der Zahl können wir da unterscheiden. Also wir haben die nördliche Region mit dem Nordthüringischen und dem Nordostthüringischen. Wir haben dann das Westthüringische weiter südlich, den Kernraum mit dem Zentralthüringischen und dem Ilmthüringischen. Wir haben den Thüringischen Osten und auch den Südosten, der wieder deutlich anders geprägt ist als zum Beispiel der Norden. Und wir haben ganz im Süden dann das sogenannte Itzgründische, das auch noch Teile des Fränkischen mit schon einschließt. Und im Südwesten den hennebergischen Sprachraum, der auch schon stark fränkisch geprägt ist, zum Teil auch hessische Merkmale aufweist. Also eine große Vielfalt an verschiedenen Dialektlandschaften, kleineren Landschaften finden wir im thüringischen Raum vor.
Wo Ulf Annel immer sagt, aber so richtiges Thüringisches gibt's nicht.
Genau, das ist es auch. Ich frage dann auch immer, kann man eigentlich behaupten, man spreche Thüringisch? Und so ist es auch. Wenn ich jetzt mal von meiner persönlichen Erfahrung ausgehe, ich bin in einem kleinen Dorf in der thüringischen Rhön aufgewachsen, in der Nähe von Dermbach, also zwischen Dermbach und Bad Salzungen, und bin mit dem Dialekt dort groß geworden, habe ihn nie aktiv gesprochen, passiv. Ich verstehe ihn, aber ich könnte ihn auch sofort sprechen. Und dann muss ich immer sagen, wenn jemand von mir verlangt, sprechen Sie doch mal Thüringisch, dann kann ich immer nur diesen einen Ortsdialekt, der Dialekt aus dem Ort, aus dem ich stamme, in dem ich groß geworden bin, sprechen. Und es fällt mir sehr schwer, da irgend so ein allgemeines Thüringisch, jetzt so ein Kunstthüringisch zu sprechen, weil es das an sich auch gar nicht so gibt.
Das liegt wohl daran, dass 451 die Schlacht an der Unstrut verloren wurde und seitdem das thüringische Gebiet von allen Seiten besiedelt wurde, also fränkischer Einfluss und alle möglichen, sodass also eine einheitliche Sprache gar nicht sich entwickeln konnte. Ne? Frau Dr. Wiegand, es wird also eine der Forschungsmethoden, die dargestellt werden, ist auch die Dialektlexikographie. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Also Dialektlexikographie, ist jetzt, man könnte es im weitesten Sinne als Forschungsmethode bezeichnen. Also es ist ein Forschungsfeld, wenn wir es genauer bezeichnen wollen, das sich beschäftigt mit der Erarbeitung von Wörterbüchern. Ne, die Lexikographie an sich ist die Lehre von den Wörterbüchern und die Dialektlexikographie ist eben die Lehre von ganz speziellen Wörterbüchern, die den dialektalen Wortschatz präsentieren. Und da gibt es hier an der Universität ein interessantes Projekt, das über viele Jahre bestanden hat, also man könnte fast sagen über 100 Jahre hier existierte. Der erste Gedanke an ein solches Wörterbuch, nämlich an ein thüringisches Wörterbuch, der wurde geboren bereits 1907. Und das Gesamtprojekt, das Wörterbuch an sich, wurde fertiggestellt im Jahre 2006. Es liegen 6 Bände vor und 40 Jahre wurde daran publiziert. Also wir hatten hier ein wissenschaftliches Langzeitprojekt, von dem natürlich auch heute noch die Lehre sehr schön profitieren kann. Also ich selber habe an diesem Projekt 24 Jahre mitgewirkt und kann jetzt aus dem reichen Erfahrungsschatz sehr gut auch für meine Seminare schöpfen und die Studierenden auch an dieses Forschungsfeld heranführen. Das heißt, sie werden also bekannt gemacht, erstmal mit dem Inhalt dieses Wörterbuchs. Das heißt, wir schauen uns mal an, wie die Artikel gestaltet sind, welche Informationen der Leser aus diesen einzelnen Wortartikeln entnehmen kann, wie überhaupt so ein Wörterbuch erarbeitet wird, welche einzelnen Teilschritte da notwendig sind. Und die ganze Theorie, die sich um dieses Forschungsfeld der Dialektlexikographie rankt, die wird als Grundwissen natürlich auch vermittelt.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Forschungen zu Thüringer Mundart werden am Germanistischen Institut in Jena betrieben und ich spreche dazu mit Frau Dr. Wiegand. Frau Dr. Wiegand, lassen Sie uns mal einen Blick über Landesgrenzen werfen. Gibt es ähnliche Forschungsarbeiten zu anderen, Sprachgruppen in Deutschland auch?
Also es gibt flächendeckend fast für jede deutschsprachige Dialektregion ein solches großlandschaftliches Wörterbuch oder auch Territorialwörterbuch, wie man es nennt, als wissenschaftliches Projekt. Die meisten Wörterbücher oder die Publikationen der Wörterbücher begannen so um 1920, Anfang der 1920er Jahre und wurden auch über viele Jahre, zum Teil auch Jahrzehnte erarbeitet, publiziert und dann auch so in den 1980er, 90er Jahren ein Großteil dann auch abgeschlossen.
Frau Dr. Wiegand, wie geht denn die Forschung mit dem Thema Aussterben von Mundarten bzw. von Dialekten um?
Es wird ja schon lange immer wieder prophezeit, dass der Dialekt ausstirbt. Natürlich ist es so, dass in den thüringischen Regionen nicht mehr der Dialekt gesprochen wird, der vor, 50, 100 Jahren dort begegnete, sondern aufgrund der natürlich jahrzehntelangen Entwicklung, gesellschaftlichen Veränderungen, insbesondere auch der letzten 30, 50 Jahre, die wachsende Globalisierung spielt da eine große Rolle, die Mobilität natürlich jetzt auch, die Mehrgenerationenhäuser gibt es kaum noch, wo also drei Generationen unter einem Dach leben und natürlich auch die Sprache weitergegeben wird innerhalb der Familie. So eine wunderbare Situation findet man ja kaum noch vor, sodass auch der Dialekt in den Familien immer mehr verloren geht und es eigentlich zu einer Art, Mischsprache kommt. Die Dialekte haben immer mehr umgangssprachliche Einflüsse, sodass diese alte Basisdialekt, wie man den auch nennt, den nur noch die ältere Generation spricht, mehr und mehr verloren geht in den Dörfern.
Nun hat sich ja auch der Wortschatz der Menschen erheblich verändert. Der Dialekt, ich denke mal, den Eichsfelder Dialekt, der recht grob ist, der hat ja also bestimmte Begriffe, die es heute gibt, gar nicht enthalten können. Und da ging es ja auch immer darum, Probleme der Arbeit oder des täglichen Lebens in der Sprache auch zu vermitteln, rüberzubringen und weiterzugeben, ne?
Ja, genau. Also das ist auch so ein Teil des Wortschatzes, der natürlich verloren geht. Mit der Sache, die benannt wird, wenn die verschwindet, verschwindet auch der Wortschatz, ne? Wie auch in der Hochsprache ist es auch so, dass wir da die sogenannten Historismen oder Archaismen ja auch unterscheiden. Also Wörter, die insgesamt verschwinden oder Wörter, deren Bedeutung noch da ist, aber die anders benannt werden heute.
Frau Dr. Wiegand, ich habe im Vorfeld mit den anderen Sendungen mit den Mundartsprechern aus Thüringen immer wieder feststellen müssen, dass eine ganz wichtige Rolle bei der Vermittlung von Dialekten und Mundarten die Großeltern gespielt haben. Mitunter gar nicht so die Eltern. Die Eltern wollten eigentlich, dass die Kinder Hochdeutsch sprechen, sodass also auch meine Generation jetzt zum Beispiel die Vertreter immer gesagt haben, ja, das habe ich bei meiner Oma so gehört oder mein Opa hat so gesprochen. Liegt da eine gewisse Verantwortung bei den Großvätern und Müttern, diese Sprache oder Dialekte so zu erhalten?
Das ist eine gute Frage. Aber das ist so der allgemeine Trend, das stimmt. Also wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere oder wenn ich die Studierenden frage oder wenn Beiträge aus der familiären Erfahrung kommen, dann wird meist die Großmutter auf Tonband aufgenommen oder der Großvater, eher noch die Großmutter. Und dann hören wir uns diese wunderbaren Tonbandproben immer an. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Mutter an sich doch eher bemüht ist, dem Kind das Kind sprachlich vorzubereiten auf das spätere Leben, ne, die hochsprachliche Kompetenz zu vermitteln, die ja wichtig ist, um dann auch zu bestehen. Und die Großeltern vielleicht doch den Abstand dann auch haben oder der Dialekt sowieso auch bei den Großeltern noch fester ist als natürlich dann in der nächstjüngeren Generation bei den Kindern. Also da gibt es, denke ich, verschiedene Überlegungsansätze, die da eine Rolle spielen könnten.
Wie sehen Sie denn die Chancen der Mundarten zu überleben? Was muss getan werden, um sie zu erhalten und ist es überhaupt sinnvoll, sie zu erhalten?
Das ist auch wieder eine gute Frage. Also es wird einiges getan auch, was ich so immer durch meine Kontakte zu den zahlreichen dialektinteressierten Laien, die es in Thüringen ja wirklich auch gibt. Ich habe immer ganz viele Anfragen, wenn so Dialekt gesammelt werden möchte noch. Und dann kommt immer die Frage, ja, wie sollen wir das denn schreiben? Dialekt wird ja eigentlich nur gesprochen und das ist auch das große Problem, wie verschriftliche ich Dialekt. Also es gibt zahlreiche Bemühungen auch in den Dörfern, in unterschiedlichen Regionen Thüringens, den Dialekt zu bewahren, ihn für die kommende Generation zu bewahren. Das ist immer so das große Bemühen. Also den alten Wortschatz noch zu sammeln, damit auch die jüngere Generation ja noch weiß, wie wurde denn hier früher mal gesprochen oder wenn man auf alte Schriftstücke trifft, ne, und die alten Wörter da vorkommen, das ist eine ganz andere Zeit und da gehört eben auch der Dialekt mit dazu und ja, diese Frage um die Dialektpflege, den Dialekt zu bewahren. Das sind auch Dinge, die ich übrigens auch hier in meinem Seminar immer mit sehr schön einflechte. Das heißt, die Studenten bekommen auch Aufträge, mal nachzuforschen, gibt es denn in ihrer Region oder in ihrem Ort möglicherweise sogar so einen Heimatverein oder einen Geschichtsverein, der sich auch um den Dialekt kümmert, ne? Bewahren möchte.
Ich habe da die unterschiedlichsten Aktivitäten feststellen können im Eichsfeld oder auch in Nordhausen oder in Rudolstadt. Da gibt es also doch einige, die sich da aufmachen. Und es ist ja heute, glaube ich mal, ein bisschen einfacher, Dialekte aufzubewahren. Mit der Schriftsprache allein ist das ja nicht getan. Heute kann man ja Hörproben nehmen und dann genau zuhören, wie gesprochen worden ist. Das geht ja aus dem Schriftlichen meistens nicht so hervor. Ne?
Also, und da ist natürlich die heutige Technik ja auch ganz effektiv in dieser Richtung, dass man Sprachproben audiovisuell oder auch auditiv speichern kann, abhören kann, dann auch über den Computer verorten kann, per Knopfdruck sich dann so eine Sprachprobe anhören kann. Also das ist dann natürlich eine wunderbare Geschichte.
Und Ihre Forschungsaufgaben sind also da auch, ich will mal sagen, unerschöpflich. Ne? Ich sehe da, es gibt also Forschung zu thüringischen Flurnamen oder flurnamenkundliche Arbeiten und Karten und so weiter und so fort. Also da ist also auch noch nicht alles so erforscht, ne?
Also es gibt Das Thüringische Flurnamenarchiv, genau, neben dem Thüringischen Wörterbuch, an dem viele Jahre oder Jahrzehnte geforscht wurde, wurden auch die thüringischen Flurnamen gesammelt. Das war so ein bisschen das Stiefkind neben dem Wörterbuch, weil das natürlich zuerst fertig werden musste und fertig publiziert werden musste. Jetzt wird man sich ein bisschen verstärkt auch dieser Flurnamensammlung widmen können. Alles ist natürlich immer wieder eine Frage des Geldes, wie überall. Aber sobald vielleicht da mal ein bisschen mehr zur Verfügung steht, könnte da auch eine schöne Sache draus werden. Vielleicht auch so ein gesamtthüringisches Flurnamenbuch, das schwebt uns vor. Zurzeit werden die Zettelbelege, also die Flurnamen wurden nur auf Zetteln gesammelt und entsprechend auch archiviert, werden digitalisiert und dann entsprechend auch weiter verarbeitet, sodass das Ganze natürlich auch jetzt ganz modern digital zugänglich gemacht werden soll.
Also ein nahezu unerschöpfliches Feld, auf dem man sich tummeln kann, wo wahrscheinlich auch sich viele Laien gerne tummeln würden, wenn sie Zeit hätten oder so.
Ja.
Ja, Frau Dr. Wiegand, vielen Dank für diese Informationen und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Ihre Forschungsarbeiten alle gelingen und dass Sie gesund bleiben.
Danke und ich habe gerne diese Informationen gegeben.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter.
Mundartlich geht es jetzt auch weiter. Professor Zwanziger aus Nordhausen präsentiert uns seine Sicht auf die aktuelle Entwicklung. Den Beitrag habe ich von Radio Enno übernommen.
Wien, die Nordhausen-Kolumne. Auf Radio Enno.
Heute präsentiert von Professor Zwanziger.
Wien. Passt mal auf, wir haben doch mal gelernt, dass Entwicklung nie so einfach gerade ausgeht, sondern dass die Reaktion auf Ereignisse der Entwicklung vorwärts bringt. Unsere Gesellschaftsform, die sieht sich so als die Krönung der Evolution ohne jeden Bedarf und Verengerung und ruht dabei in sich selber unter der Lust seiner selbst empfungenen Unfehlbarkeit. Ja, ich will mal sagen, wie so ein schwarzes Loch unter seiner Masse. Das war jetzt schwierig, wa? Unsere Gier nach Profit hat dabei jede Handlungsfähigkeit zum Stillstand gebraucht. In unseren schönen Ländern, da haben wir nun einmal eine ganz eigene Art entwickelt, so auf Verengerungen zu reagieren. Nämlich mit gendergerechtem Sprech und einem Klimawandel, den bringen wir mal ganz locker mit einer CO2-Steuer wieder ins Lot. Und wann im Winter ganz urplötzlich der Winter ausbricht, da steht alles still, denn für jeden Schneeschuffler, da braucht man erst einmal 3 Liter, die eine Arbeitsanweisung ausarbeiten und 3 Betriebswirtschaftler, naja, die das Ganze auch schön rechnen. Dann wundert es natürlich auch keinen aus, dass nach 4 Monaten Lockdown keiner merkt, dass dieser Weg auch keine Besserung bringt. Nee, wir fahren mit aller Forsche das komplette Leben an der Wand, weil wir nur fette Profite im Hinterkopf haben. Ja, aus Rücksicht auf die Wahnsinnsgewinne der Pillendreherindustrie, da werden die Lizenzen für die Impfstoffe nicht freigegeben und wir kommen nicht mit der Impferei aus der Hüfte. Ja, aber du dafür zeig mir jeden Tag im Fernsehen, wie Nadeln in den Armen gerammelt werden. Ich hätte doch mal eine Idee. Vielleicht sollte die Immunisierung mit Zäpfchen erfolgen, so dass man sich für seine Gebühren jeden Tag einmal andere Ohrschläge angucken kann. Und da belädt die Lösung doch so nah. Mit Beginn eines Lockdowns werden alle Diätenzahlungen an die Bundesregierung und an den Ministerpräsidenten eingestellt und die Gewerbetriebenden brauchen auch keine Mieten mehr zu blechen. Was meint ihr wohl, wie schnell da die Lösung käme? In Nordhausen, ja, da bocken mit die Probleme auf unser Ort an. Läden und Kultur sind dicht, damit sich die Leute nicht anstecken. Gut. Du dafür, da stelle mir auf dem Plasikirchplatz ein Klimapavillon hin, damit die Leute da hinrammen. Finge den Fehler. Lieber Verantwortliche, ich möchte auch hiermit darauf hinweisen, dass unser Doppelkorn ein Genussmittel ist und nicht als Grundnahrungsmittel verwendet werden sollte. Dann kommt nämlich sowas raus. Der Nebeneffekt vom Klimapavillon an dieser Stelle ist, dass der Autofahrer schön klimafreundlich ewig durch die Innenstadt kutschen müssen, um sich ein Parkplatz für den Dach zu suchen. Da könnt's Ordnungsamt gleich zum Halali blasen. Ja, und natürlich auch die Leute noch ein bisschen mehr verknötzen. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Vielleicht sollte ich oft hierher rumzulehlen, denn es kann ja auch sein, dass ich selber schuld bin. Die DDR habe ich mitgemacht, die ist zusammengeplumpst. Auf der IFA war ich, hätte dicht gemacht. Bei Eden war ich, auch erledigt. Nun, in der Bundesrepublik, warten wir mal ab. Also ich verspreche auch, die Sonne werde ich niemals nicht besuchen. Gingersch, ich wünsche auch noch eine sehr schöne Woche. Arbeitet schön, macht's gut.
Wien, die Nordhausen-Kolumne. Auf Radio Enno.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Im Stadtgespräch kommen wir nun zu den Kulturnachrichten. Ein Buch über das blühende Thüringen hat der Pruf Verlag herausgegeben. Autor ist der ehemalige Zeitungsredakteur und Journalist Walter Kehr. In diesem Buch bekommen Sie einen Einblick in die vielfältigen Gartenlandschaften Thüringens, die Sie so noch nicht gesehen haben. Über 100 Fotos von Gärten, Parkanlagen und ähnlichen Epochen der historischen Gärten und des Gartenbaus hierzulande sind in dem Buch zu finden. Walter Kehr war Journalist und berichtete über Land und Leute für die Thüringer Allgemeine. Seit 2006 ist er auch als Buchautor tätig. Sport in Erfurt von Stadtklasse bis Olympiasieg kam 2008 heraus. 2011 folgte das Buch Erfurter Landleben – Geschichten von gestern und heute. Mit dem Buch Erinnerungen eines Stehaufmännchens wechselte er zur Belletristik. Wer detaillierte Informationen zu den Buger Außenstellen benötigt, findet sie in diesem Buch Blühendes Thüringen. Eine Kunstaktion auf YouTube soll auf die Situation der Künstlerinnen und Künstler in Deutschland und Österreich aufmerksam machen. Diese Information erhielt ich von Dorothee Eva Herrmann, Illustratorin, Malerin und Autorin aus Jena. Sie hat sich dem Schwerpunkt Märchen, Sagen und Mythen, insbesondere Elfen, Engel und Drachen, gewidmet und ist in dieser Aktion mit beteiligt.
Kunst ist das beste Mittel gegen Verzweiflung. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Das sagte zum Beispiel Inka Papst und weitere 30 Künstler erzählen, was Kunst und Kultur für sie, für uns alle sein kann. In der April-Ausgabe meiner Sendung Thüringen liest am ersten Wochenende im April 2021 erwartet sie eine märchenhafte Sendung. Vier Autoren des Friedrich-Bödecker-Kreises stellen ihre Beiträge vor. Es lesen Hansi von Märchenborn aus Trockenborn-Wolfersdorf, der Hase und der Bauer, Iris Fleischhauer aus Schalkau, Jonathan und die Regenzwerge, Dorothee Eva Herrmann aus Jena, der Gesang der Elfen, Heike F.M. Neumann aus Zellamelis, der Prinz und das Feuer. Die Sendung ist auf der Sendefläche des Thüringer Medienbildungszentrums und auf allen Thüringer Bürgersendern zu hören. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Die Wiederholung hören Sie am Ostermontag um 13 Uhr und die Podcasts, wie gesagt, auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts und den anderen Plattformen. Am nächsten Mittwoch hören wir dann wieder Musikstunde Ost, diesmal mit Titeln von der schwedischen Sängerin Nina Lietzel.